Und das war für mich so das Schlüsselerlebnis. Ich habe da also Eltern kennengelernt, die haben nach Lehrbuch alles genau richtig gemacht. Und ich habe Eltern kennengelernt, die haben nach Lehrbuch alles genau falsch gemacht. Und da waren Partner und Kinder von Kranken, also war so die ganze Bandbreite von familiären Konstellationen vorhanden. Und Leute, also es war auch eine Mutter dabei, wo ich in meinem Hochmut gedacht habe, naja, bei der Mutter wäre ich vielleicht auch, habe mich dann aber an die Nase gefasst und gesagt, du, du. Aber das zu sehen und zu sehen, so viele unterschiedliche Charaktere gehen mit so vielen unterschiedlichen Charakteren so unterschiedlich um. Und hinten kommt immer das Gleiche raus, nämlich eine psychische Erkrankung. Und da ist mir das vom Kopf, wo ich schon wusste, es kann, also auf uns stimmt zwar manches, aber manches eben auch nicht an den Theorien. Also dann war ich es nicht. Ja, dann bin ich nicht schuld. Und wenn ich nicht so mächtig war, ihn krank zu machen, dann bin ich jetzt auch nicht so mächtig, ihn gesund zu machen. Bei nach Gadamer. Wir führen kein Gespräch, das Gespräch führt uns.
Das Gespräch führt uns, ganz genau. Sehr gut. Der Wachsaal, das ist die Kurzfassung von dem Podcast-Titel, also vom Wachsaal in die Gemeinde, ist ja heute wieder mal unterwegs und nicht nur irgendwo, sondern wir sind zu Gast bei Susanne Heim. Ich finde eine große Dame der Angehörigenbewegung. Das habe ich jetzt schon häufiger auch gelesen, so, und dem kann ich nur zustimmen. Und sie war von der ersten Stunde dabei. Ich sage erstmal Hallo und guten
Hallo,
Tag.
ja,
Hallo.
schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich hier sein darf und kann. Das ist schon was Besonderes. Ich stelle Sie nur ganz kurz vor, und das ist sehr, sehr pointiert, aber Sie können dem gerne auch einiges noch hinzufügen. Sie haben ja ein prall gefülltes Leben bis heute, habe ich den Eindruck. Also bis heute ist die Betonung. Sie sind Jahrgang 1937, wenn ich das sagen darf. Wenn das richtig ist, Sie sind in Karlsruhe oder wo sind Sie
Ich
geboren?
bin zufällig in Karlsruhe
Zufällig,
geboren,
ja.
geboren, weil meine Mutter war damals nicht verheiratet und hat dann dort in dem merkwürdigerweise in dem Landeskrankenhaus, das dann später Psychiatrie wurde, Landesfrauenklinik, entbunden und hat zu der Zeit dort in der Pforte gearbeitet, um mich dort zur Welt zu bringen.
Ah ja, deswegen.
Das habe ich also eigentlich zufällig da auf die Welt
Schon ein
gepurzelt.
früher Kontakt.
Ja, wie das Leben so spielt. Ne?
Sie sind aber auch schon in jungen Jahren viel rumgekommen,
Jo.
Waren schon im sehr jungen Alter, auch in London, habe ich gelesen, ne? Und haben da auch ihren Sohn bekommen. Ich weiß nicht, ist der in London geboren,
Nein,
oder?
nein. Also ich wollte immer, dass der. Ich habe damals in Berlin studiert und wir waren mit meinem damaligen noch Freund. Wir waren zusammen über Ostern nach London gefahren, auch zu meiner englischen Freundin und haben dort an der Wee gecampt. Und dann haben wir gesagt, auch wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir eigentlich auch gleich heiraten.
Ach
So
so.
ist. Und in dem Zusammenhang ist dann wohl auch mein Sohn entstanden. Und da, ich bin dann nach Berlin zurück, weil ich da ja noch studiert habe und wollte eigentlich, dass mein Sohn ein Berliner wird. Aber dann hat mein damals dann schon Ehemann zusammen mit meiner Mutter bewirkt, dass ich nach Schwäbisch Hall, also in die alte Heimat zurückkehre und dort meinen Sohn zur Welt bringe. Das hat mir nie so richtig gefallen, aber ich hatte keine andere Wahl damals, glaubte ich. Ja, und insofern, also bei mir ist alles ein bisschen verwickelt.
Ich habe dann gelesen, dass Sie ja in sehr vielen verschiedenen Bereichen auch gearbeitet haben. Ich sag mal so, im Kern aber doch Journalistin sind.
Ich wollte,
So.
also ganz ursprünglich wollte ich mal Sängerin werden. Also ich habe sehr, Musik war für mich ganz wichtig. Und als meine Gesanglehrerin gestorben ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und von Stund an habe ich erstmal überhaupt alles aufgehört mit Musik. Und ich konnte auch nirgends mehr hingehen. Also ich bin immer zusammengebrochen, wenn ich wieder Musik gehört habe oder so. Ich habe erst sehr, sehr, sehr viel später begriffen, was diese Gesanglehrerin, die ist eigentlich eine sehr also eine etwas herbere Frau war, aber was die für mich bedeutet hat. Und ich habe mich selber nicht verstanden, als ich ja auf der Beerdigung war, habe gedacht, du stellst dich an, als wäre deine eigene Mutter gestorben. Ja, was ist mit dir los? Ja, aber damals bin ich wirklich zum ersten Mal in mehr oder weniger bewusste Depressionen verfallen sozusagen und habe da auch das erste Mal versucht, mich umzubringen mit völlig, völlig untauglichen Mitteln. Aber ja, da ist für mich die ganze Welt zu Ende gewesen. Und Jahre später ist mir erst klar geworden, was die Frau für mich bedeutet hat. Ja.
Sie haben ja dann aber eben auch als Journalistin
und
gearbeitet.
Dann habe ich gedacht, dann guck mal, was ich mit Musik machen kann. Ja. Und meine damalige Musiklehrerin, die war... die hatte mich mal gefragt, als sie ein Konzert gegeben hat, für das Saaler Tagblatt eine Rezension zu schreiben.
Ach so.
Und so bin ich da reingerutscht. Ah, und ja, ja, Journalismus wäre eigentlich auch, das heißt noch schlimmer, war eigentlich, wir hatten eine Deutschlehrerin, mit der wir uns alle nicht so gut verstanden haben. Ja, mich hat sie auch nicht so gut verstanden, aber jedenfalls sollten einmal einen Aufsatz schreiben, ein Kunstwerk, das mir was bedeutet. Und für mich war klar, Musik. Und dann habe ich also Beethovens Fünfte genommen. Und dummerweise hat jemand in der Klasse gefragt, darf es auch ein Musikstück sein? Und sie hat dann, weil sie von Musik natürlich nichts verstanden hat, gesagt, ja, lieber nicht. Aber ich habe gedacht, aber für mich ist das das Wichtigste und habe das gemacht. Und dann habe ich also drunter, sie waren natürlich überfordert, hat es meiner Musiklehrerin dann auch gegeben. Und unten drunter, bitte gleiten Sie nicht ins Journalistische ab. Und ich fand das unverschämt, weil ich fand das ungerecht den Journalisten gegenüber. Ja. Ja, also, und damals war ich mit der Schauspielerin Ruth Niehaus befreundet, deren Mann, der, auch jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber der hat damals war Chefredakteur vom Stern. Kristall hieß das damals. Und dem habe ich das geschrieben, er soll mir bitte bestätigen, dass das mit Journalismus überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Ja. Und er hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als das in der Leserbriefgeschichte zu veröffentlichen und mir zu schreiben. Also eigentlich würde es manchen Deutschlehrern ganz gut tun, wenn die ein bisschen journalistischer arbeiten würde. Und hat dann aufgezählt, welche Dichter alle journalistisch gearbeitet, also für Zeitungen, also journalistisch gearbeitet haben. Und ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als ihr das dann auch hinzulegen. Damit war alles.
Da war die Freundschaft besiegelt. Ja.
Aber oder? Da bin ich erst drauf gekommen, dass vielleicht Journalismus auch ein Weg wäre.
Ja,
also so
durch haben solche, Sie auch dann gemacht. Also waren wir dann auch in Zeitungen?
Ja, aber ja, das habe ich. Später, ja, ne? Ich habe dann also erstmal frei gearbeitet, noch nebenher. Und mein Studium habe ich ja dann abgebrochen, als mein Sohn da war. Aber das war so der Weg dann dahin.
Und aber das haben Sie auch relativ lange gemacht, ne? Also
bin dann als das dritte Programm, ich war erst bei der UNESCO-Kommission, aber so als Pressereferentin. Ja. Und als dann im WDR das dritte Fernsehprogramm aufgemacht wurde, habe ich gesagt, ach, das wäre vielleicht was, da sind die Strukturen noch nicht so festgefahren, vielleicht finde ich da einen Platz. Und habe mich dann beim Herrn Höfer gemeldet und hatte ein Gespräch mit dem und hat sich mein Lebenslauf angeguckt und gesagt, wenn ich Sie jetzt fragen würde nach Ihrem Beruf, was würden Sie dann sagen? Und da habe ich gesagt, ja, Journalistin natürlich, aber es ist Hochstapelei, ich weiß. Und das hat ihm offensichtlich so imponiert, dass er mich dann tatsächlich genommen hat.
Ja, ja. Aber Sie haben auch ganz andere Sachen gemacht. Also
ich habe alles Mögliche. Also weil irgendwie ein bisschen künstlerische Art, da war halt immer mit im Spiel.
Aber auch als Krankenschwester oder also Hilfsschwester, solche Sachen in der Medizin oder in der Psychosomatik auch gearbeitet.
Ja, also Psychologie hat mich immer schon interessiert. Ja. Ich habe auch ein Semester Psychologie angefangen und habe mich aber dann dabei erwischt und mich total erschrocken. Und heute bin ich froh, dass ich das so früh gemerkt habe. Ich habe ja mein Studium überwiegend selber mir verdient habe dann beim Babysitting ausprobiert, ob das, was die uns in der Vorlesung erzählen, auch stimmt. Also Kindchenschema und also. Ja. Und da habe ich mich so erschrocken über mich selber und habe gedacht, um Gottes Willen, ich muss sofort aufhören. Da verliere ich mein Fingerspitzengefühl, da wird ja das Gegenüber zum Objekt. Das will ich nicht.
Ja, ja,
ah,
ja, ah, ja.
Ja, und meine, also ich bin ja relativ, damals war ich noch sehr, noch sensibler als heute. Ich habe mir Sensibilität auch zum Teil sehr abtrainieren müssen. Und ich weiß heute, das war mein Glück eigentlich. Ne? Ich möchte auch nicht so werden wie jetzt ganz viele in der Psychiatrie, ja. die weiß ich nicht, ob die Angst vor den Patienten haben, aber die sich so abschotten müssen, um nur ja nicht an eigenes zu kommen, offensichtlich. Ja, ja. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich das nicht, aber das Thema Psychologie und Menschen verstehen und sich einfühlen und so, das war für mich mal sowieso überlebenswichtig und das habe ich natürlich nicht aufgehört. Das ist geblieben und das Interesse für Psychologie und Psychotherapie ist auch geblieben.
Was mich dann allerdings ziemlich, wie sagt man heute, sehr überrascht hat, sage ich jetzt mal, ja. Dass Sie auch ja, so eine Ausbildung als Fotomodell und Mannequin gemacht haben.
Weil ich einfach um selbstsicherer zu werden.
Ah, ja. Ja, ja.
Ja, ich war nach meiner Scheidung, nach dieser etwas heftigen Erfahrung, so total, also ich war immer schon sehr unsicher und also meine Sensibilität hat ja damit was zu tun, dass ich immer genau mitkriegen musste, was los ist. Um zu überleben. Und ich war damals so verunsichert, dass ich dachte, ich muss irgendwas machen,
ja,
um aufrecht gehen zu können. Und da habe ich gedacht, ja, weiß nicht, habe ich das gelesen und es war in der Nähe und da habe ich gedacht, okay, das mache ich.
Mhm. Einfach, ah ja, da geht's um zu lernen, wie man
geht. Und, also ich hatte so das Gefühl, ich weiß überhaupt nichts mehr. Mhm. Und das hat sich lange erhalten überhaupt, weil ich habe immer geguckt, wie machen es die anderen und habe dann versucht, auf die Weise rauszukriegen, wie es funktioniert.
Ja, ja, ja. Ja. Ich komme jetzt mal so darauf, weil wir ja auch noch ein großes Thema uns heute so, also ich mir ja. vorgenommen habe, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Das sind ja jetzt schon eine Menge oder ein breites Spektrum gewesen, wo Sie so beruflich unterwegs waren. Und Sie haben ja auch immer am Rande immer ein bisschen angedeutet, was auch Ihre persönliche Situation war. Und für mich hat das aber so ein, in dem, was ich so da über Sie gelesen habe und auch von Ihnen weiß, man kann ja an der Stelle sagen, wir kennen uns natürlich auch sehr, 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 sehr viele Jahre. Ja. Wobei jetzt wir auch nicht unsere persönlichen Sachen so sehr ausgetauscht haben. Wir haben es
mehrfach über den Weg gelaufen.
Genau, mehrfach in verschiedenen Rollen und über den Weg gelaufen. Ja. Ne? Und also deswegen ist das für mich auch schon ein bisschen was Besonderes, weil es auch immer meine eigene Biografie natürlich betrifft, wenn man dann über diese gemeinsamen Erfahrungen auch redet. Dann bin ich irgendwie auf dieses Jahr 1984 gestoßen. Mhm. Also wo Sie selber sagen, dass da so die Arbeit, die Selbsthilfe, die Angehörigenarbeit für Sie begonnen hat und sich dann auch sehr zu engagieren und da auch richtig einzusteigen. Mhm. Was mich an der Stelle wirklich interessieren würde, und da kann man jetzt so, was Ihre Biografie angeht, haben wir ja jetzt nur ein paar Splitter ausgegraben, aber an der Stelle interessiert mich wirklich, was ist dem denn vorausgegangen, dass Sie so an der Stelle tatsächlich so, wie ich finde, sehr intensiv und mit sehr leidenschaftlich auch in diese Angehörigenbewegung, die es ja damals in dem Sinne eigentlich noch gar nicht so gab.
Die gab es noch nicht. Also das heißt, man wusste gar nicht, dass in Süddeutschland zum Beispiel waren ja schon die ersten Angehörigengruppen, aber wir haben damals, als wir uns dann gegründet haben, auch durch Zufall erfahren, dass hier auch mal so eine Gruppe war, da hinten hinterm Neumarkt, waren bei den Katholen irgendwie in so einer Beratung, da gab es auch mal eine kleine Gruppe, von der wussten wir nichts.
Ja, ja. Da gab es so eine kleine professionelle Beratungsstelle.
Genau,
im Lach da.
Im Lach, genau.
Ja, ja, ja. Also wir sind hier in Köln für alle, die das hören, nicht wissen, wo das ist.
Jetzt, wie war die Frage?
Also noch? Was dem vorausgegangen ist?
Also vorausgegangen ist, dass mein Sohn erkrankt ist. Beziehungsweise also zunächst war das so, dass man immer das noch als Pubertät verstehen konnte. Und ich habe dann immer gedacht, naja, also so, das halten wir jetzt auch noch miteinander durch. Und solange es nur gegen mich geht, ja. ja. So, und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt kippt da was. Das ist nicht mehr nur Pubertät. Ja, ja. Da hatte ich dann da schon die Erfahrung aus meiner Zeit auf dieser Station, wo ich ja in der Psychiatrie sozusagen schon mal gearbeitet hatte. Und da habe ich gemerkt, jetzt irgendwas. Und dann habe ich verzweifelt nach Hilfe gesucht und keine gefunden.
Also so für Sie, so aus dem Blick einer Angehörigen oder
einer Liebenden? Ja, also ich habe jedenfalls gemerkt, wenn er dann irgendwie plötzlich so vor sich hingelacht hat, dann wusste ich, der hat jetzt vielleicht hört er Stimmen oder sonst was auch immer. Ja, oder hat man dann gesehen, dass da ein Vogel vorbeigeflogen ist, was nicht war. Und da wusste ich, jetzt kippt da irgendwas. Das ist jetzt nicht mehr im Bereich der Pubertät, der normalen, in Anführungsstrichen. Es wurde dann immer schwieriger mit ihm. Ne? Und ich habe aber, der hat ja wirklich es fertiggebracht, sich 15 Jahre lang jeglichem Zugriff zu entziehen. Und ich habe verzweifelt nach Hilfe gesucht. Also es war wirklich auch eine chaotische Zeit. Er ist dann ein Jahr vor dem Abitur, ist er morgens nicht mehr aufgestanden und hat gesagt, er geht nicht weiter zur Schule. Punkt. Was machen Sie da? Und ich habe jedes Mal, ich war ja voll berufstätig. Ich habe ja wirklich auch ohne jeden Unterhalt alles in Eigenregie gemacht. Ja, ne? Ja. Ich konnte ja, also ich habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich ist er noch da, wenn ich heute Abend vom Dienst komme. Ja, also das war eine furchtbare Zeit. Und dann habe ich also alle möglichen Leute angeschrieben und um Hilfe gerufen sozusagen und versucht, was soll ich denn machen? Und alle haben dann auch einige Koryphäen drunter, wo man denkt, also die hätten vielleicht mir einen Tipp geben können. Heute weiß ich, natürlich geht das nicht so ohne weiteres. Aber die Art und Weise, wie mir geantwortet wurde, war also nicht sehr hilfreich. Ja, ne? Sondern jeder hat eigentlich geschrieben, ja, Ihr Sohn ist sehr krank, dringend behandlungsbedürftig. Wenn Sie Hilfe haben wollen, kommen Sie bei uns vorbei, bringen Sie ihn vorbei oder kommen Sie zu uns in die Ambulanz. Ich habe ja geschrieben, weil ich wusste, er ist krank. Ich wollte aber wissen, wie bringe ich ihn dahin? Und da hat mir niemand Antwort gegeben. Erst als ich selber dann schon in einer tiefen Depression, also auch diagnostiziert war, ich weiß heute, dass ich schon als Kind eine Depression hatte und das über den Körper abgearbeitet habe. Man wusste damals auch nicht, dass Kinder schon Depression haben können. Ne, das war ja, ist schon sehr lange her. Da war ich dann, also so mit 10 hat das spätestens angefangen. Eigentlich schon, als ich in die Schule kam, weil ich habe dann, meine Mutter hat dann manchmal so Tagebuch geführt und da steht drin, dass ich immer mit Kopfschmerzen aus der Schule gekommen bin. Ja. Ich bin gern dahin gegangen, aber mir war es zu laut.
Ach so, ja.
Ja, und ich habe da schon psychosomatisch reagiert. Ne? Jedenfalls... Irgendwann bin ich ja dann zusammengebrochen. Also es waren chaotische Jahre, was mein Sohn so veranstaltet hat. Er war dann ein Dreivierteljahr auch weg. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich ahnte, wo er ist. Hat sich dann auch bewahrheitet. Und ist dann, der war in Marokko und ist auf dem Rückweg verunglückt. Also er ist per Hitchhiking da unterwegs gewesen. Und alle Leute haben dann immer gesagt, ja, solange sie nichts hören, ist alles gut. Wenn was passiert wäre, wüssten sie das schneller, als ihnen lieb ist. Und so war es dann auch. Eines Abends stand ein Polizist vor meiner Wohnungstür und hat mit dem Fax gewedelt. Und da stand drin, dass also mein Sohn in Spanien verunglückt ist und mit Knochenbrüchen und Unterleibsquetschung im Krankenhaus liegt. Das war furchtbar. Ich werde nie vergessen, ich bin damals dann noch ins Präsidium gegangen und sage, was mache ich denn jetzt? Wie krieg ich denn jetzt hier hin? Und dann war der Polizist, der war wirklich süß, hat dann gesagt, ja, also das weiß ich jetzt auch nicht. Also sowas, so einen Fall hatten wir jetzt auch noch nicht. Und auf dem Nachhauseweg ist mir eingefallen, mein Sohn ist ja noch bei mir beim ADAC, wir sind ja früher zusammengereist, noch drin. Im Schutzbrief noch drin, ich konnte ihn über den ADAC einfliegen lassen, Gott sei Dank. Ja. Und hat sich dann, Gott sei Dank, herausgestellt, dass die Unterleibsquetschung eine Unterlippenquetschung war. Also nicht, also es hätte ja wirklich alles sein können.
Ja, natürlich, ja. Klar, klar.
Und dann lag er hier einige Zeit im Krankenhaus und dann ging noch das Chaos erst noch weiter und irgendwann stand er vor mir, hat mich angebrüllt. Du willst ja nur, dass ich auf das Gefängnis Schule zurückgehe. Und da ist mir die Kinnlade runter und ich habe gesagt, also wenn du wieder auf die Schule bist, kannst du das machen. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja.
Ja. Aber du kannst machen, was du willst. Aber mach was. Ja. Also wenn du krank bist, dann geh zum Doktor, lass dir helfen, dass du wieder zu Kräften kommst. Wenn du aber gesund bist, dann geh zurück auf die Schule. Oder was immer du willst, mach eine Lehre oder geh jobben und verdien dir deinen Lebensunterhalt. Müßiggang finanziere ich nicht.
Ja. 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 Ich auch selber da genug ja. schwer für Arbeit
müssen. Ja, für. Ja. Und das war schon heftig. Das war sogar noch am nächsten Tag, ist er losgezogen, hat sich eine Schule gesucht und hat dann, ist im Hansa-Gymnasium, der hat ihn dann aufgenommen, die alten Schule wollte ihn nicht mehr haben, kann ich auch verstehen. Und dann ist er da hingegangen und mein Sohn, der hat zwar gelernt, aber nicht, der hat keine Schweißtropfen gehabt. Und hat dann Abitur, man muss ja sagen, dass nach dem ersten Schub, im Nachhinein weiß man das, aber damals wusste man das ja noch nicht so, hat er mit 1, irgendwas gemacht. Und dann kam er eines Tages und hatte die fixe Idee, er muss jetzt noch seinen Dienst am Vaterland ableisten und hat sich freiwillig gemeldet. Konnte ich ja nichts machen. Und dann haben die ihn aber nicht genommen. Die wollten ihn nicht haben. Und ich habe im Nachhinein, als er das mal so erwähnt hat, habe ich mitgekriegt, dass ihn offensichtlich, dass er in der Uniklinik offensichtlich psychiatrisch untersucht worden ist. Aber mir hat niemand was gesagt. Ja. Und irgendwann war er bei unserem Hals-Nasen-Ohrenarzt, da war ich aber schon selber in der Klinik. Also er hat dann, wie dann das aufs Abitur zuging, er die aus Düsseldorf die Genehmigung hatte, dass er drauf, also sein Abitur nachmachen darf, weil er war ja länger als ein halbes Jahr weg, also musste er da genehmigt werden. Da bin ich dann zusammengeklappt. Da habe ich gedacht, ach Gott sei Dank, jetzt ist alles ausgeschlossen, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Und da bin ich zusammengeklappt. Da war ich ein Dreivierteljahr zu Hause, aber ich habe ja immer gedacht, mir gefällt es offensichtlich ganz gut. Es war zum ersten Mal, dass ich zu Hause war, als mein Sohn aus der Schule kam. Da habe ich also gekocht. Die ganze Kraft, die ich noch zusammenglauben konnte, habe ich darauf verwendet, morgens einzukaufen und mittags zu kochen. Zu mir hat es nicht mehr gereicht.
Ja, ja.
Und dann habe ich immer gedacht, aha, ich habe dich erwischt. Du bist jetzt bloß zu faul, wieder in den Dienst zu gehen. Ich meine, ich habe auch einen anstrengenden Beruf gehabt. Und dann habe ich mich gezwungen, bin ich wieder dahin und habe dann noch ein halbes Jahr durchgehalten. War echt schwer.
Aber wie war denn dann diese Angehörigenbewegung, sag ich jetzt mal, die gab es ja nichts.
Immer noch nichts. Immer noch nichts.
Ja, ja.
Ja. Da habe ich in der Zeitung was gelesen, eine Angehörigengruppe von einem Arzt geleitet. Oh, der sagt mir jetzt, was ich machen muss, wie ich meinen Sohn endlich in Behandlung kriege. Weil ich dachte, alles, was er so an Symptomen hat, das ist wegen der Nichtbehandlung. Ja.
Ja, ja.
Und dann bin ich dahin marschiert und habe ganz viele Leute kennengelernt. Und das war für mich so das Schlüsselerlebnis. Ich habe da also Eltern kennengelernt, die haben nach Lehrbuch alles genau richtig gemacht. Und ich habe Eltern kennengelernt, die haben nach Lehrbuch alles genau falsch gemacht. Es war so die ganze Bandbreite von familiären Konstellationen vorhanden. Und es war auch eine Mutter dabei, wo ich in meinem Hochmut gedacht habe, naja, bei der Mutter wäre ich vielleicht auch. Habe mich dann aber an die Nase gefasst und gesagt, du. Aber das zu sehen und zu sehen, so viele unterschiedliche Charaktere gehen mit so vielen unterschiedlichen Charakteren so unterschiedlich um. Und hinten kommt immer das Gleiche raus, nämlich eine psychische Erkrankung. Und da ist mir das vom Kopf, wo ich schon wusste, es kann, also auf uns stimmt zwar manches, aber manches eben auch nicht an den Theorien. Also dann war ich es nicht. Ja, dann bin ich nicht schuld. Und wenn ich nicht so mächtig war, ihn krank zu machen, dann bin ich jetzt auch nicht so mächtig, ihn gesund zu machen. Mhm. Also ich hatte dann nicht, also Schuldgefühle hat man ja leicht, weil wenn man zurückguckt, alle Eltern mussten mal irgendwie handeln, wie sie es ungern gemacht haben oder sind mal explodiert oder was auch immer.
Also das kennen ja alle Eltern.
Das ist ja Quatsch, es daran festzumachen. Ne? Mhm. Aber das ist mir dann im Kopf, war mir das alles schon klar, aber es ist dann richtig in den Bauch gerutscht. Und das hat mir dann den Mut gemacht und die Kraft gegeben zu sagen, also wenn das so ist, dann kann ich, wenn mein Sohn unbedingt an und mit seiner Krankheit zugrunde gehen will, dann kann ich nur noch entscheiden, will ich mit zugrunde gehen oder nicht. Ja. Und ich bin Schwäbin. Die denken wirtschaftlich. Mhm. Ich habe gedacht, wenn ich zugrunde gehe, ist ihm ja nichts genützt. Ja. Mir eigentlich auch nicht. Also habe ich gedacht, dann probiere ich es jetzt noch, ob ich mein Leben noch auf die Reihe kriege. Mhm. Und das hat mir wirklich echt geholfen, eben mit Hilfe auch dieses Briefes, was mir damals der Herr Dörner geschickt hat. Der hat gesagt, Sie sind überhaupt für Ihren Sohn nicht mehr zuständig. Der ist volljährig, es sei denn, der macht eine Ausbildung. Und Sie können ihm nur noch Ihr Vertrauen schenken. Ja, dass er seinen Weg findet. Und dieser Brief, der hängt bei vielen Eltern auch von nur pubertierenden Kindern hinter dem Spiegel. Ja, ja. Hat vielen schon geholfen. An dem habe ich mich regelrecht festgehalten, immer wieder.
Ne? Und dieser Briefwechsel ist ja auch nachzulesen. Ne?
Der ist nachzulesen in dem ne? Freispruch der Familie. Ja, Freispruch. Das hat mir wirklich geholfen. Das war der erste, der mich als Person und als Angehörige, als Mutter wahrgenommen hat. Ich war nicht die klammernde Mutter, die man damals noch so gesehen hat, die schizophrenogene Mutter.
Das war ja so eine Richtung damals, muss man vielleicht auch sagen, so dieser Begriff schizophrenogene Mutter. Da hatten wir ja auch mal einen öffentlichen Disput drüber, ne?
Diskussion.
Das war ja damals so ein bisschen so eine Haltung in der
Psychoanalyse. Genau, und die Mutter ist an allem schuld, ne? Sozusagen. Und dann kam natürlich nachher der Professor Peters, der hat dann auch die Väter entdeckt. Und dann kamen die Systemiker, die haben dann das verlagert und war es nicht mehr Vater und Mutter oder Mutter und Vater, sondern dann war es das kranke Familiensystem, das sich die Indexpatienten ausgesucht hat. Mhm. Und ich habe denen damals in Heidelberg gesagt, wenn es irgendjemand Indexsiches gibt, dann seid ihr die Index-Therapeuten, weil ihr seid von der Familie wissentlich ausgesucht worden. Ich bin ja psychotherapieaffin und ich finde auch die systemische Sicht wichtig, aber nicht wieder um Schuld zu verteilen.
Schuldzuweisung zu machen, ja.
Es ist ganz oft passiert, dass ich also bei schwierigen Familienkonstellationen, wo die Eltern dann auch wirklich sich schwer getan haben, das Kind, das dann schon volljährig war, loszulassen und dem auch was zuzutrauen oder zuzumuten auch. Ja. Ich habe ein paar Mal jemanden dann empfohlen, sich da mal vielleicht therapeutisch dran zu gehen. Und dann sind die da hingegangen, auf meine Empfehlung hin. Und sind nach 14 Tagen wiedergekommen und gesagt, jetzt waren wir gerade dabei, unsere Schuldgefühle so ein bisschen in den Griff zu kriegen und ein bisschen abzubauen. Jetzt sind wir wieder an allem schuld. Und das ist mehrfach passiert. Und
das war schon immer, so in der Arbeit mit anderen Angehörigen auch.
Wenn das immer so abläuft, dann kann das nicht immer nur an den Klienten liegen. Weil das war ein Muster. Aber wir waren ja noch gar nicht so weit. Ich war ja dann erst mal da. Und als ich dann nochmal zur Kur fuhr und wiederkam, war die Gruppe eingeschlafen. Und dann habe ich immer in der Zeitung geguckt, ob ich nochmal so eine Notiz sehe. Und im Januar 83 war eine Notiz, an der Melanchthon-Akademie hat eine Sozialarbeiterin eine Gruppe angeboten. Ich war nicht von der ersten Stunde dabei, aber da gehe ich hin. Und die darf nie wieder einschlafen. Weil das, was ich in der anderen Gruppe erlebt habe, nämlich diese Befreiung eigentlich auch. Ne?
Was dieses Thema Mut Schuldgefühle kriegen, und an sich selber zu denken.
Ja, und was mir das Kraft gegeben hat auch. Und auch mal, es hat uns beiden genützt. Da habe ich gesagt, also das müssen andere Angehörigen auch erleben dürfen. Und die hat uns dann auch sehr ermutigt, uns selbstständig zu machen und den Verein zu gründen.
Achso, das war sozusagen das der Verein, ist dann...
Der ist daraus, aus dieser Urgruppe entstanden. Ach. Als die Tränen getrocknet waren und wir mal wieder über den Tellerrand gucken konnten. Hm. Ja, weil die Trauer ist ja wichtig auch, dass man die sich erlaubt. Also rein statistisch müssten noch ganz viele Leute in Köln geben, die denen so geht wie uns. Wie erfahren die jetzt, dass es uns gibt und wie gut das uns tut, was wir hier miteinander treiben. Wir haben so alle paar Wochen mal wieder der Seufzer, vor allem wenn neue Leute dazukamen, dass jemand gesagt hat, also was wir hier miteinander machen, das kommt auch unseren Kranken zugute. Hm. Also ja, da war immer noch... Wir dürfen ja gar nicht für uns sorgen, sozusagen, wenn es nicht den anderen auch zugute kommt. Hm. Das hat sich Gott sei Dank ausgewachsen. Und da ich ja aus der Branche komme, habe ich gesagt, ja, dann lassen wir mal jemanden vom Stadtanzeiger kommen. Hm. Hm. Und die kam dann auch, hat blöderweise gleich einen Fotografen mitgebracht. Alle haben geschrien, aber bloß von hinten. So war das Bild dann auch. Nachdem das erschienen war, hat das Telefon nicht mehr stillgestanden. Ja, ja. Und wir mussten ganz schnell eine zweite Gruppe aufmachen. Hm. Und worauf ich dann selber sehr stolz war, wir haben dann im Dezember, also jedenfalls zum Jahresende hin, hat uns ein Kollege von Hier und Heute, oder wie, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, vom Fernsehen, ich habe gesagt, mach doch mal was. Und da war es ganz leicht, dass wir 5 Leute zusammengekriegt haben, die mit dem Gesicht... Aha. dahin gegangen sind und sich nicht mehr geschämt haben sozusagen. Ja. Und da haben wir uns vorgestellt und dann ging das also immer weiter. Dann sind wir wirklich groß gewachsen und dann haben wir gesagt, ja gut, also wir machen einen Verein auf. Weil wir haben gesagt, das nützt uns ja jetzt wenig, wenn wir immer nur uns konditionieren und uns fit machen, um alle Löcher in der Versorgung zu stopfen. Wie sollen wir denn unsere Kinder oder unsere Erkrankten loslassen, wenn draußen keiner ist, der sie auffängt, wenn es keine gescheite Arbeit gibt, wenn es nichts gibt. Ja. Ja.
Also auch keine Beratungen stellen oder solche Dinge.
Da gab es ja fast nichts. Also man wusste von nichts. Ja. Und dann sagte, wir müssen Lobby werden, wir müssen überall dahin gehen, wo über unsere Probleme geredet werden und wo vor allem auch, wo Entscheidungen getroffen werden.
Aber das haben Sie dann schon als Rat und Tat e.V. sozusagen getan.
Deshalb haben wir den Verein dann gegründet. Ja, also, und dafür braucht man, also um eine Selbsthilfegruppe braucht kein Geld. Ja, eine Kaffeekasse vielleicht, ne? Und ein Ort, wo sie sich treffen kann. Aber wenn Sie Öffentlichkeitsarbeit machen wollen, wenn Sie was gegen Vorurteile und so weiter und wenn Sie was bewirken wollen, dann brauchen Sie schon auch irgendwie müssen Sie auftreten, müssen Sie Institution sein und das kostet ein bisschen Geld. Ja. Und da habe ich gesagt, also müssen wir einen Verein gründen.
Also das sind ja so die zwei Schienen, so habe ich das immer verstanden. Das ist natürlich so die Selbsthilfe, wo es darum geht, einen bestimmten Kreis zu stärken, mit einer schwierigen Situation zurechtzukommen. Aber die andere Seite, ich finde die ja zumindest genauso spannend und wichtig, ist die ja da auch als Lobby oder als Perspektive oder als Sicht, sich sichtbar zu machen, als Angehörige.
Das können Sie aber nur, wenn Sie erst die Seelenarbeit hinter sich haben.
Okay.
Ja. Weil solange Sie noch Tränen in den Augen haben, sehen Sie ja nicht richtig. Da können Sie ja nicht gucken, was braucht der andere wirklich.
Ja. Ja.
Da machen Sie alles nur, um sich selber zu helfen.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Die Sonne scheint, der Frühling scheint sein blaues Band durch die Lüfte flattern zu lassen. Und mich überkommt Italien-Sehnsucht. Italianità und alles, was da dran hängt. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade eine Biografie über Alberto Giacometti lese, der in seinen Briefen sehr enthusiastisch über seinen ersten Venedig-Aufenthalt schreibt und vor allem die Bilder Giottos hervorhebt, die er als seinen wichtigsten Einfluss bezeichnet. Nun gut, ich sitze am Rechner und nicht auf der Piazza San Marco und kann nur von Venedig träumen. Dem einen oder anderen der Zuhörer mag es ähnlich gehen. Zum Stillen der Italien-Sehnsucht oder möglicherweise auch, um sie noch mehr anzuheizen, stürze ich mich natürlich in Musik. Deswegen sitze ich ja hier. Da passt es doch wunderbar, dass die großartige Mina am 25. März Geburtstag hat. Geboren wurde sie in der Nähe von Cremona, wo sie auch aufwuchs. Sie lebt heute in Lugano in der Schweiz. Ulkiger Zufall, dass auch der österreichische Sänger Peter Kraus in Lugano lebt, in dessen Fernsehshow sie 1962 mit dem Lied »Heißer Sand« auftrat. Kann man auf YouTube sehen und hören. Der Song, von den Deutschen Scharfenberger und Fels geschrieben, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und war ein internationaler Erfolg für Mina. In dem Song geht es vermutlich um den Mord an einem Nebenbuhler, nachdem der Täter das Land verlassen muss und möglicherweise in die Fremdenlegion flieht. Interessantes Thema für einen deutschen Schlager, auch wenn vieles nur Andeutung ist und wenig konkret. Die Tigerin aus Cremona, wie Mina genannt wird, sorgte 1963 auch für einen Skandal, als sie ein Kind von ihrem damaligen Freund bekam, der zu dem Zeitpunkt noch mit einer anderen Frau verheiratet war. In Italien Anfang der 60er Jahre brachte ihr das eine Anzeige wegen Konkubinats ein. Konkubinat, ob das in unserem Recht auch verankert ist oder war? Kurz darauf gründete sie ihr eigenes Plattenlabel und veröffentlichte in der Folge jedes Jahr ein neues Album. Gerne auch ein Doppelalbum, bei dem eine LP Live-Aufnahmen enthielt. Musikalisch zählt sie in Italien zu den sogenannten Urlatori, den Schreihälsen. Stilistisch sang sie sowohl Canzone als auch Rock, Pop, Rhythm and Blues und Jazz. Ihre Texte griffen immer wieder sozialkritische Themen auf, was sie zu einem Symbol der Frauenbewegung in Italien machte. Neben eigenen Radio- und TV-Shows spielte Mina auch in Filmen mit. Sie arbeitete mit vielen Großen aus der italienischen Musikszene zusammen, so mit Lucio Battisti und Adriano Celentano und Ennio Morricone. Seit Ende der 70er Jahre hat sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, veröffentlicht aber weiterhin Alben. So viel für heute. Ciao ragazzi, alla prossima volta und bleibt uns gewogen. Oder vielleicht doch noch einen Song, diesmal in Italienisch, geschrieben von Ennio Morricone, gesungen von Mina, der Tigerin von Cremona.
Lo stupore della notte sta Liebe Hörerinnen, das war sie, die italienische Ausgabe vom Wachsaal. Die 76. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Susanne Heim. Und es folgt der zweite Teil bereits am kommenden Freitag, am 15. März 2024. Musikalisch hat uns Bernd Nickbe heute ins Italien der 1960er Jahre mitgenommen. Großartig, wie ich finde. Ja, vielleicht hört ihr es, ich bin erkältungsmäßig etwas angeschlagen. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr die Stimme beeinträchtigt. Bei mir ist übrigens eingefallen, bei der italienischen Musik, diesmal von Mina gesungen, was mein erstes musikalisches Erlebnis war, jedenfalls an das ich mich erinnere, mein erster Schlager, den ich in den 60er Jahren nicht nur gehört habe, sondern ja, geliebt habe. Heute höre ich etwas andere Musik, aber damals fand ich das ganz toll. Und zwar war diese kleine Schallplatte immer bei der Lieferung dabei, die meine Mutter ungefähr jede Woche erhielt, wo sie zumindest die Möglichkeit hatte, sich neben den Lesemappen, die auszuleihen waren, auch hier und da eine Single-Schallplatte zu kaufen. Kann mich im Moment nicht so erinnern, welche Musik sie da sich besorgt hat. Aber jedenfalls habe ich dabei irgendwann auch diese erste meine Musik entdeckt. Das war nämlich Connie Francis, die übrigens auch Heißer Sand mal gesungen hat. Aber mein Favorite damals war Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Die gab es auch in Englisch gesungen, aber ich habe sie natürlich in Deutsch gehört und irgendwas hat mich daran fasziniert und ich habe sogar diese Single heute noch, hören tue ich sie dann äußerst selten, aber es gibt sie noch und mich erinnerte das jedenfalls daran oder mir ist diese Geschichte eingefallen. Euch wünsche ich alles Gute, dass ihr euch nicht erkältet oder ähnliches und dass ihr die schönen sonnigen Stunden genießen könnt. Und besonders die Frauen auch sich heute am Internationalen Tag der Frauen besonders bewusst sein können, dass sie stolz auf ihre Errungenschaften sein können und dass der Kampf auch weitergeht. Bis dahin, tschüss, arrivederci.